Hallo und herzlich willkommen zum 9. Gastpodcast und 23. Podcast insgesamt der sympathischen kommunalen Fraktion Grünes Forum und Piraten aus und für Ludwigshafen. Es ist unser zweiter Podcast im immer noch sehr jungen neuen Jahr 2024. Unser Gast ist heute Klaus Vierdewahn, Gründungsmitglied des QZM Mannheim, Queeres Zentrum Mannheim, Koordinator Gay and Trail Metropolregion Rhein-Neckar, Mitglied beim Runden Tisch für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt Mannheim und im Arbeitskreis Queer im Alter. Der Vollständigkeit halber und gleich zu Anfang alle seine Betätigungsfelder zur Person und zu anderen Geschichten leitet wie immer unser werter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher ein und weiter. Hallo Raik, stell doch unseren Gast etwas näher vor und dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie.
Hallo, schönen guten Tag Klaus und herzlich willkommen bei uns in der Fraktion. Ich habe der Vorstellung von Heinz eigentlich nichts hinzuzufügen, außer ich habe mal jetzt deinen Terminkalender vorab schon mal durchgeguckt für das Jahr 2023 und habe insgesamt 37 Termine gezählt. Und wahrscheinlich sind da noch einige nicht mit dabei. Wie macht man das mit 76?
Oh je. Ich bin selber erstaunt, was ich alles so treibe und was alles so passiert. Man ist hineingewachsen. Das hat sich immer ergeben, nacheinander ergeben. Man fängt irgendwo an, wird dann gefragt, wird dann dazugeholt und schon ist man im nächsten Arbeitskreis oder in der nächsten Runde. Und wenn man denkt, man müsste was dazu sagen, weil man still sein kann mehr, dann macht man das auch. Und dann ist die Arbeit keine Arbeit, sondern es macht Spaß.
Nicht immer, aber die meiste Zeit. Ich glaube, da erkennen sich viele ehrenamtliche Engagierte wieder. Man sagt nicht nein, man sagt ja, man hat Interesse und plötzlich sind es 50 Termine. Und na, so bist du zu einigen deiner Ehrenämter gekommen, Raik. Ne?
Ganz genau.
Und ich vermute auch.
Angefangen hat alles, glaube ich, nicht nur, aber angefangen hat es, glaube ich, mit unserem Stadtmuseum hier in Ludwigshafen. Ich habe gelesen, dass du 2015 angefragt wurdest wegen einer Ausstellung über die schwule Lebenswelt in Ludwigshafen von Regina Heilmann, der Direktorin unseres Stadtmuseums.
Ja, das war mein Anfang der Öffentlichkeit. Die ganze Zeit war man ja nicht bedacht, dass es in die Öffentlichkeit kommt, wen man liebt und wie man liebt, sondern dass man schön in der Deckung bleibt. Jetzt hat Regina, wir sind jetzt seit dieser Zeit befreundet, denn sie hat mich sehr unterstützt und wir haben es gut verstanden. Und sie hat eine tolle Ausstellung gemacht, Queer im Leben. Vom anderen Ufer hieß die Ausstellung. Und unsere Gruppe, damals hieß sie noch gar nicht GNG, aber da war schon in dieser Gruppe, sind angefragt worden, weil wir halt die Älteren waren, ob wir was dazu sagen können über das Leben in Ludwigshafen. Und dann haben wir rausgesucht, haben Pläne, Stadtpläne eingezeichnet, wo die Lokale waren, wo Treffpunkte waren und haben Zeitschriften gesammelt und gebracht, die wir noch hatten von früher, wie du und ich und Don und Him und was es gab. Und es gab eine ganz tolle Freundschaft, auch mit dem Kurator, mit dem Wolfgang
Knapp.
Wolfgang Knapp, ja. Der war der Kurator von der ganzen Ausstellung. Der hat das Hintergrund Sachen zusammengesucht, geschichtliche Sachen und so weiter. Und der hat mich dann angestummt und hat gesagt, deine Geschichte muss weiter erzählt werden, die muss festgehalten werden, und hat mich mit der Magnus-Hirschfeld-Stiftung in Verbindung gebracht. Ich wollte das eigentlich gar nicht, da ich sagte, meine Geschichte ist doch gar nicht wichtig, ist doch gar nicht so groß. Dann hat er gemeint, doch, du sollst dahin, du sollst dich da mehr melden. Das habe ich dann irgendwann getan und dann ging es nach Berlin und meine Geschichte wurde für das Archiv der anderen Art aufgezeichnet. Das war für mich das zweite Mal, dass ich öffentlich über mein Leben sprach. Und es war schon eigenartig, wenn man die ganze Zeit sich immer zurückhält und alles vor anderen verbirgt. Wenn man immer Schauspieler, die in vielen Stellen immer Sachen erfindet, die es gar nicht gibt, um ja nicht sich zu verraten. Und deswegen war das was Neues, ganz offen darüber zu reden.
Und genau das Gegenteil, was man eigentlich sonst oder in der Vergangenheit dachte, machen zu müssen oder auch wirklich musste. Und vielleicht gerade mal kurz zu Magnus Hirschfeld. Ich habe tatsächlich sein Hauptwerk, Weltreise eines Sexualwissenschaftlers, kann ich jedem nur ans Herz legen. Einmal um die ganz spannendes Buch. Geht insgesamt um so Anthropologie, Sexualität und um seine Weltreise Anfang der 30er Jahre, während hier die Nazi-Herrschaft losging. Also unglaublich lehrreich, geschichtlich und natürlich auch in seinem eigentlichen Forschungsgebiet, das er ja mitbegründet hat und angestoßen hat. Das muss man sagen, wollte ich nur mal erwähnen, weil
und er hat dieses gehabt, ziemlich Weltreise war es und wäre er wahrscheinlich auch ins KZ gekommen, wie seine ganzen Bücher verbrannt worden sind. Und das ist furchtbar gewesen, was er alles zusammengesucht hat, was er alles schon zusammengebracht hat in der Zeit, was er, wie weit er schon war in der Forschung und alles. Das ist alles kaputt gemacht worden durch die Nazis.
Ja, genau, schwarz-weiß 1-0, ja, musste her, ja, und er hatte ja dieses sexuelle Kontinuum, ja, dass das irgendwie eben nicht alles trennscharf
ist. Und das Schlimme war ja, dann in der Zeit wurden die Gesetze von den Nazis noch verschärft. In der Kaiserzeit sind sie aufgekommen, sind sie festgehalten worden in unserem Gesetz und in der Nazi-Zeit wurden sie dann noch verschärft. Da ging es dann nicht mehr um Handlungen, sondern um schon alleine Blicke oder Gesten konnten schon zu einer Verurteilung führen. Und das war der wie sagt man da, Gang, da war dann der Willkür war dann
Tür und Tor.
Ja.
Richtig. Ja. Ich kann mich noch erinnern an die Ausstellungseröffnung damals. Das war am 7. November 2015. Und deswegen weiß ich das heute noch, weil an dem Tag, November, ist nicht weit zum Welt-AIDS-Tag, am 1. Dezember, ich hatte dort zu dieser feierlichen Eröffnung mit unheimlich vielen Leuten da. Auch damals unsere ehemalige Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Lohse, hat das eröffnet. Und habe ich so eine AIDS-Schleife getragen, diese rote Schleife an der Jacke. Und einer der Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat hat mich gefragt, was das bedeuten solle. Und ich sagte, ja, das und das. Und ja, heißt das jetzt, dass du AIDS hast? Ich sage, nein, das soll es nicht heißen, dass ich AIDS habe, sondern diese Schleife ist ja nur ein Zeichen der Solidarität. Aber das hat mich dann doch schon ein bisschen erstaunt.
2015.
Und es war jetzt nicht jemand, der, sagen wir mal, uralt war, sondern ein Mensch, der mitten im Leben steht. Und das hat mich dann doch schon sehr erwundert, dass es diese Wissenslücken dort noch gibt. Aber, ja.
Das ist mir auch schon passiert, dass ich dumm angefragt worden bin, was das soll. Und das hat mich genauso berührt, dass die Unwissenheit so groß ist, obwohl es ja so oft und so viel mal im Fernsehen, Rundfunk und überall gestanden hat. Es ist ja nicht so, dass das im Verborgenen gemacht wird, sondern da ist ja oft genug drüber gesprochen worden.
Richtig. Ein, im Vorgespräch hast du gesagt, heute genau vor einem Jahr hast du auf Einladung von der Präsidentin des Deutschen Bundestags, Frau Baas, in Berlin verbracht. Und zwar warst du einer der Gedenkredner oder Redner auf der Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag.
Wo wir auch gerade schöne Fotos gesehen haben, die man im Podcast jetzt leider nicht sieht.
Aber es ging insbesondere um die, um den Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, der damals eben homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Und diese Gedenkveranstaltung war etwas ganz Besonderes.
Ja, die Frau Baas hat uns im Vorgespräch, wir hatten uns einen Tag vorher getroffen, zu einem Mittagessen und Gespräch mit ihr. Und da hat sie darüber gesprochen, dass sie über 11 Jahre kämpft dafür, dass dieses Thema mit in die Gedenkfeier kommt. Es wurde immer wieder von anderen Parteien abgelehnt.
Also und sie andere hat Opfergruppen, ja.
Und es wird ja jedes Jahr eine andere Opfergruppe dazugenommen. Wie dieses Jahr sind die Kinder dran. Mhm. Und so war es letztes Jahr eben Paragraph 175. Und für die Frauen gleich 151. Und da war 11 Jahre lang Blockierung von anderen Parteien. Und sie war ganz stolz, dass es endlich geklappt hat. Und ich durfte dort reden. Ich wurde vorgeschlagen von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Denn es wurde ja angefragt vom Bundestag, wer könnte da reden. Und das ist eine Bundesstiftung und deswegen ist dort angefragt worden, weil gerade durch das Archiv der anderen Erinnerung haben ja verschiedene Leute ihr Leben dargestellt und gesprochen darüber. Und da wurden halt verschiedene angefragt, wer könnte das machen. Und die meisten wollen nicht mehr darüber reden. Die ziehen sich ganz zurück, die sagen, ich will, hab damit abgeschlossen, jetzt ist es vorbei, ich rede immer drüber. Und ich war auch erst sehr erschrocken, erschrocken schon, dann erstaunt und dann habe ich gesagt, nee, was soll das, was soll ich vom Bundestag, da kriege ich kein Wort raus. Und dann hat mir aber der Chef von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, der Daniel, hat mir geholfen, hat gesagt, komm, du brauchst keine Angst haben, ich helfe dir, schreib mal auf, was du denkst, und dann reden wir darüber, was man da, wie man das, da, wie das dann, und da ist er da, das geht nicht, das geht nicht. Und dann, als er wieder angerufen hat, und dann habe ich gesagt, gut, ich mache. Warum nicht?
Ich meine, ist ja auch folgerichtig, nach dieser ganzen langen Reihe von Auftritten, beziehungsweise eben als Zeitzeuge, ist das natürlich schon wichtig, dass ein Zeitzeuge dort steht.
Ja, und dann haben wir sehr an der Rede gearbeitet. Das war nicht ganz so einfach, weil ich noch nie so eine Rede gehalten habe. Ich kann zwar quasseln und wabbeln, wie man so schön sagt, der Pals. Und wenn ich mal anfange, dann höre ich auch nicht mehr so schnell auf. Das ergibt sich aus der Familienkonstellation mit 8 Geschwistern. Da muss man reden und muss viel reden, laut reden manchmal, um Gehör zu verschaffen. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt gilt's. Und dann haben wir halt die Rede zusammen gebaut. Ich finde, was ich aufgeschrieben habe, ist alles drin. Es ist zwar dann ein bisschen in Bundestagssprech gebracht worden, so wurde es mir von der Protokollabteilung gesagt vom Bundestag.
Achso, als vorab?
Bundestagssprech kommen und es wurde dann auch vom Bundestag vom Protokoll geprüft. Ja, es darf nichts geredet werden, dass man jemand beleidigt oder angreift.
Okay.
Und das wurde alles geprüft und ja, und dann
kam der große Tag. Ne?
Ja, und dann habe ich sehr lange geübt zu Hause. Es ist nicht so einfach, sich vorzustellen, da einfach hinzugehen an ein Pult und alle hören zu und das Fernsehen und. Das war schon eine Sache. Aber die Frau Baas, genau heute vor einem Jahr, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, keine Angst, wir schaffen das, guck mich an, brauchst die anderen nicht angucken.
Genau.
Ich bin da und es geht. Und so ist es auch gegangen. Es war dann noch mal ein großer, wie sagt man da, nicht Schreck, aber ich habe ja gewusst, wer da alles kommt, aber dann vor dem Auftritt auf einmal Bundespräsident, der Präsident vom Verfassungsgericht, vom der Bundeskanzler, alle auf einmal da sind, neben einem, das wird einem dann schon ganz anders.
Ja, hat man nicht jeden Tag, ne? Das war schon wieder hohe Haus.
Das hat man nicht, ne?
Und wenn man dann in den Saal kommt und der ist voll gefüllt mit Leuten, ist es noch was anderes wie den Tag vorher oder zwei Tage vorher, wo wir reingeführt worden sind, um mal das Ganze zu sehen, wo man steht und eine Sprachprobe zu machen. Das ist was ganz anderes, wenn dann der Saal voll ist. Und ja.
Der Bundestag ist auch kleiner, als man sich den vorstellt. Also meiner Erinnerung, ich war mal ein paar Mal da gewesen, so als in Besuchergruppen. Es ist doch nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Es war jedenfalls mein Eindruck.
Im Fernsehen sieht es immer riesig aus, das stimmt. Es ist zwar schon eine Menge und es waren ja auch Zusatzsitze und alles Mögliche noch da und oben die Tribünen waren alle belegt. Und das ist dann schon was anderes.
Nochmal kurz zurück zu Ludwigshafen, denn die Verbindung zum Stadtmuseum ist ja praktisch nicht die einzige Verbindung zu Ludwigshafen, sondern du bist der Ludwigshafener und warst als technischer Zeichner bei den Stadtwerken Ludwigshafen auch beschäftigt. Und jetzt kommen wir noch mal ganz tief in die Vergangenheit. Und zwar bist du 1994 im Dezember von der Polizei in Ludwigshafen festgenommen worden, wegen Unzucht mit einem Mann.
1994.
64, meine ich. Habe ich bis 94
gesagt? Ich meine, aber ich habe es nicht.
1964 war es natürlich nur gewesen. Wie war das dann? Also Ludwigshafen, muss man sich vorstellen, war wahrscheinlich eine ganz andere Stadt wie heute.
Oh ja, eine Boomtown, wie manche sagen, damals noch.
Es war eine lebendige Stadt, fand ich damals. Wir hatten damals in der Berliner Straße gewohnt. Das ist genau am Karl-Busch-Gymnasium gewesen. Es war nicht weit zur Bahnhofstraße, damals Oggersheimer Straße, glaube ich. Und wir waren mitten in der Stadt. War auch meine Kirchengemeinde, wo ich als Kindergottesdiensthelfer, Jugendgruppenleiter mitgewirkt habe, wo ich konfirmiert worden bin, wo die ganze Familie alle Feiern dort in der Kirche gemacht haben. Meine Eltern waren Presbyter. Und ja, wir sind groß geworden in Ludwigshafen. Ich bin der Heinrichstraße geboren, das Haus steht nicht mehr, da ist jetzt die doppelte Heinrichstraße. Also die Stadt kenne ich von sehr zerdeppert mit vielen Ruinen. Als Kinder haben wir drin gespielt, von unserem Vater dann nachher vermöbelt worden, weil er es verboten hat, in die Ruinen zu spielen. Aber was macht denn mehr Spaß, wie verboten ist? Und so kenne ich die Stadt und habe gesehen, wie sie aufgebaut wurde und wie es eigentlich schöner wurde. Dann wurde versprochen durch den Umbau mit der Fußgängerzone wird es ganz toll. Ja, das war vielleicht der Anfang und dann wurde es leider nicht mehr so ganz toll. Aber in der Stadt ist man groß geworden und es war unsere Stadt. Das,
ja. Also 1964 warst du 17 Jahre alt. Wo hat man sich denn damals kennengelernt? Ich meine, es gab ja kein Grindr, es gab kein Internet und ich denke, es gab vielleicht auch gar keine schwule Zeitschriften so mit Kontaktanzeigen. Was macht man da als 17-Jähriger?
Ja, Zeitungen gab es schon, bloß ich muss dazu sagen, ich habe mich selber damals noch nicht als Homosexueller oder als Schwuler gab es noch gar nicht den Ausdruck, als vom anderen Ufer, hat man gesagt, oder warmer Bruder.
In der Rheinpfalz-Stadt heute über irgendwen ein jünger Oscar Wilde. Und da habe ich mir gedacht, was, also das kann ich, kann eine Jüngerin von Lesbos oder so, das kann ich mal, das ist El Bandi-Niveau, und dann schreiben die das in irgendeinem Kommentar. Entschuldigung, aber ich gerade bei heute in der Zeitung, ganz originell, aber fand ich irgendwie doch ein bisschen komisch. Entschuldigung,
ich habe dich überlegt. Nein, ich fühlte mich damals noch gar nicht so. Ich war hingezogen zu Männern, ja, das stimmt. Ich habe gemerkt, dass meine Gefühle für Männer da sind, mehr für, wie für Mädchen. Obwohl ich mit Mädchen gut ausgekommen bin, habe die ganzen Kindergartenjahre und Schuljahre und immer mit Mädchen gut gekonnt. Aber das andere hat mich halt dann mehr ein bisschen interessiert. Und wo trifft man sich da auf den sogenannten Klappen? Das habe ich auch lange nicht gewusst. Habe zwar gehört davon, bis mir auf einmal eingefallen ist, ja, das kennst du ja eigentlich schon von Kleinkind her. Da gab es unter der Rheinbrücke eine Toilettenanlage. Unter der alten Rheinbrücke.
Also die Agenauer Brücke meinst du jetzt, ne?
Und da vor der Walzmühle. Ach, da sind immer mit der Familie Spaziergang jeden Sonntag. Mit Oma, Opa, Onkel und Tanten. Und wir mussten alle schön angezogen mit marschieren. Und da ich immer doch eine schwache Blase hatte, musste ich dauernd. Und dann durfte ich ja nicht an den Baum pinkeln. Das war ja auch damals schon verpönt. Und da bin ich da reingeschossen in die Toilettenanlage. Und da sind zwei Männer auseinandergefahren und wie die Furien verschwunden. Und da war ich so, ich habe doch wegen nichts gemacht und was. Und da wusste ich dann auf einmal, das ist ein Treffpunkt. Das ist dann so im Nachhinein mir gedämmert. Und dann sucht man halt solche Treffpunkte. Und da gab es einige im Bahnhof und am Ludwigsplatz unter dem alten Bahnhof der Rheinhardbahn. Der wurde dann zwar abgerissen, aber die Toilettenanlage blieb. Da ging so Stufen runter und es war auch nicht so ungefährlich, denn dort wurden einige schon zusammengeschlagen und hat man immer gehört, das ist gefährlich, da geht man nicht hin. Aber wenn man nichts anderes weiß, dann geht man auch an die gefährlichen Ecken. Und da trifft man sich dann halt. Und ja, wenn es dann halt zu kalt ist, dann sucht man sich an einer anderen Ecke, wo man sich dann weiter trifft oder weiter beschäftigt miteinander. Und da war ja in der Nähe der Merkur, unser neues Kaufhaus.
Der Merkur,
genau. Später war er Horten, aber erst war es der Merkur. Das war damals ein ganz tolles...
Wo die TWL heute ist.
Ja, heute ist die TWL in dem Gebäude, ja ganz umgebaut. Damals gab es noch die tollen Kacheln draußen, wie lange noch in Heidelberg war,
an der Fassade. Ja, ja,
und da haben wir uns halt hingezogen in die Toilette und da muss uns jemand gesehen oder vorher schon beobachtet haben. Und ehe was richtig passiert ist, stand die Polizei davor und hat uns festgenommen.
Und so kamst du praktisch zum Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Verurteilung oder wurde da die Sache anders geregelt?
Es kam erstmal eine riesen Vernehmung und die war furchtbar.
Direkt?
Immer?
Am gleichen.
Unmittelbar am gleichen. Ja. Drei Stunden teilweise im Dunkeln sitzen gelassen.
Okay.
Und dann zu sagen, der andere hat doch alles gesagt, sag doch endlich, was los war. Da bin ich zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen, und habe gedacht, wenn es der andere schon gesagt hat, dann kannst du dir sagen. Und dann hat er mich ausgelacht und hat gesagt, so jetzt hast du es gesagt. Der andere hat nämlich nichts gesagt.
Auch noch das, ja, der alte Trick und dann auch noch...
Dann wurde ich nach Hause gebracht, um zu kontrollieren, ob das stimmt, dass ich dort wohne und zu Hause bin. Und dann war die zweite große Katastrophe für mich, den Eltern was zu sagen.
Man wird ja nicht jeden Tag von der Polizei nach Hause.
Ja, es kamen ein paar Sachen zusammen dann.
Und zwar noch dazu sagen, weil mein Vater eine tolle Einstellung zu Schwulen hatte damals schon noch. Und er hat in der Zeitung, das war dann ein Jahr vorher vielleicht, oder zwei Jahre vorher in der Zeitung gelesen, ein Jugendgruppenleiter hat Jungs verführt. Und da kam er wie eine von der Tarantel gestochen Haus und hat gesagt, war das euer, war das ihr? Mein Bruder und ich waren platt, was er Gottes will. Nein, er hat uns nicht geglaubt, da hat unser Gruppenleiter aufgesucht, hat den, sagt man so schön,
zum Minder gemacht.
Ja, und hat da einen Zirkus gemacht. Und wir haben es geschämt, wir zwei haben gesagt, das gibt's gar nicht, was ist denn der Vater los? Und da wusste ich ja, dass das eigentlich mal darüber stillschweigen muss, was man da gemacht hat oder für was man Gedanken oder Gefühle hat. Und dann nach Hause zu kommen und dann zu sagen, ich bin von der Polizei heimgebracht worden, weil ich erwischt worden war. Das war dann ganz schlimm für mich und habe wirklich gehofft, dass meine Mutter wenigstens zu mir hält. Aber die war auch so in der Hitlerzeit so geimpft und so beeinflusst und noch von der Kirche. Sie ist ja sehr gläubig gewesen, und weil das ja in der Kirche auch Todsünde war. Und dann war das natürlich für beide Eltern furchtbar. Was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir anders machen sollen? Warum, weswegen? Weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen, weswegen. Und zum Schluss kam sogar zu dem Ausspruch, den sie dann später immer wieder verleugnet haben, das haben wir nicht gesagt. Aber damals haben sie es gesagt, du bist nicht mehr unser Sohn. Und das war so ein Schlag, den man immer vergisst. Auch wenn es nachher heißt, das haben wir so nicht gesagt oder nicht gemeint. Aber das bleibt.
Hat sich denn das Verhältnis zu den Eltern im Nachhinein dann irgendwann wieder normalisiert?
Es hat sehr lange gebraucht. Mein Vater hat immer noch sehr große Aversion gehabt, aber hat dann meinen jetzigen Partner anerkannt. Und das war dann schon gut, aber gesprochen wurde darüber gar nicht. Es wurde total alles stillschweigen. Auch damals, wo ich erwischt worden war und bevor dann das Gericht kam, meine Geschwister durften nichts erfahren, es durfte niemand erfahren. Es musste alles, wurde unter den Tisch gehalten. Mhm. Und das war dann für mich auch so schlimm, weil ich ja mit niemand reden konnte. Mit wem hätte ich reden sollen?
Ja, also mit meinen Geschwistern, ich meine, bei der Nachbarschaft kann man es ja noch. Ne?
Ja, und dann wurde ich noch zu unserem Herrn Pfarrer geschickt. Und unser Pfarrer Köhler, der damals in Stadtteil Mitte ja, für uns zuständig war, war bekannt als sehr konservativer und sehr ernster Mann. Und wir haben alle ein bisschen Mores vor dem gehabt, muss man dazu sagen. Er war eine tolle Respektsperson. Und dann habe ich ihn aber erlebt, was ich aber im Nachhinein erst weiß, wie toll er war. Denn wo ich zu ihm gekommen bin, habe gesagt, meine Eltern schicken mich zur Beichte. Hat er mich angeguckt. So, dann sag mal, was ist? Und dann habe ich halt stockend angefangen, irgendwie. Ich habe auch nicht gewusst, wie man da das.
Im Beichtstuhl?
Nein, ich bin evangelisch.
Achso, ich wollte nur.
Ja, nein, nein, es war evangelisch und da im Beichtstuhl, da wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber wenn du vor so einem Pfarrer sitzt, mit dem du Kindergottesdienstvorbereitung machst, Jugendgruppe und so weiter, ist es schon. Und dann hat er mich so, auf einmal hat er gebremst, gesagt, komm, Klaus. Sag erstmal nur, ist was passiert in der Kirche, in der Jugendarbeit? Ist der Anhalt sagt, nein, mit Kindern habe ich kein, da ist gar nichts, wirklich nicht. Also ich, mit meinen Geschwistern ist auch nichts, bis auf der Großen. Und na, sag, geh heim. Geh heim. Und schreibe alles auf. Und komme morgen wieder. Und hat mich heimgeschickt. Ich war so perplex, dass ich gerade gewusst habe, wie man ist und was das bedeutet. Und dann habe ich es aufgeschrieben, was ich so gedacht habe, was ich sagen sollte, müsste. Und dann, nächsten Tag, als ich gekommen bin, hat das genommen, in den Kuvert, versiegelt, und hat gesagt, so, das kommt bei mir in die Schublade. Ich gucke nicht rein. Und wenn du es wieder haben willst, kannst du es abholen. Und ist gut. Im Nachhinein muss ich sagen, das war so ein toller Mensch. Der war so toll in seinem Charakter und alles, was ich nie erwartet hätte. Aber das habe ich erst im Nachhinein dann mitgekriegt, was das für ein Mensch war und wie er mir geholfen hat. Er hat mich dann auch später, wo ich geheiratet habe, verheiratet und. Und er hat nie mehr gefragt, wie es weitergeht. Und ich habe leider im Nachhinein jetzt auch schlechtes Gewissen, dass ich nachher, nachdem ich mich geoutet habe und nachdem ich jetzt so lebe, dass ich nicht mit ihm gesprochen habe nochmal. Jetzt ist er leider gestorben, jetzt geht es nicht mehr. Aber jetzt denke ich, ich hätte mit ihm reden sollen, was er wirklich Gutes getan hat oder wie er reagiert hat.
Vielleicht hört er ja irgendwo zu und freut sich darüber, das ist vielleicht gar nicht abwegig, aber man weiß es nicht. Ich habe noch mal kurz zurück zu der Gerichtsverhandlung, Amtsgericht. Verurteilung zur Umerziehung, heute Konversionstherapie. Ich habe gelesen, dass du auch im letzten Jahr, im Oktober, in Heidelberg bei einer Fachtagung Konversionstherapie gesprochen hast.
Darf ich gerade fragen, gibt es da wirklich Parallelen? Weil das eine ist doch, dass immer noch von irgendwelchen schrägen, also Konversionstherapie wird irgendwie angeboten von irgendwelchen schrägen Organisationen und das, was dann vom Gericht, was weiß ich, sagen wir mal, wenn man betrunken Auto fährt und dann gibt es ja dann ein Prozedere, das irgendwie standardisiert ist, ist das ähnlich?
Es war damals, eine Meinung, dass Homosexualität eine Krankheit ist, die kann man heilen durch eine Therapie. Und deswegen hat damals die Gerichtshilfe, die mir die Stadt zugestimmt hat, weil wir nicht viel Geld hatten und keinen großen Rechtsanwalt und sonst was.
Wie so eine Art Bewährungshelfer.
Da gab es eine Gerichtshilfe, die hat mir der Herr Pfarrer vermacht, vielmehr vermittelt.
Also eine Rechtsberatung.
So ja, das war von der Stadt, war da im Don Busca Haus, war die Stelle. Und da sollte ein junger Mann das machen und dann kam ich hin und dann kam die junge Frau und hat gesagt, ja, der Kollege ist krank, sie geht's machen. Und da habe ich gesagt, mir alles egal, jetzt ist halt eine Frage, was soll's. Ja, ich war zwar erst gar nicht begeistert davon, aber die war wirklich toll und sie hat wirklich gedacht, sie hilft mir. Sie tut mir Gutes damit, dass sie dieses, mit dieser Therapie, dass sie mir das vermittelt, dass das andacht und dass das dem Gericht vorgebracht wird, dass ich eben nicht Geldstrafe oder Gefängnis komme, denn das wäre dann gewesen, dass ich dann aus meiner Lehre rausgeflogen wäre. Ich war im öffentlichen Dienst, das war alles da.
Vorbestraft am Ende noch?
Ja, ja, vorbestraft. Ich denke, ich war weiterhin auch vorbestraft, war ja die Strafe, war ja die Therapie.
Also, was hätte im schlimmsten Fall, wenn man jetzt gesagt hätte, da will ich nicht hin ins Don Bosco Haus?
Ich weiß bloß, dass der Kollege, mit dem ich erwischt war, der war 21 und der kam für ein Jahr ins Gefängnis.
Also die Toilette, ein Jahr ins Gefängnis?
Verführung minderjährig. Ich war 70. Damals war 18, war man erst volljährig. Und das war einerseits mein Glück, andererseits, ja. Kann man es sehen, wie man will. Es war eine Traktur. 2 Jahre bin ich erst zu einem freien Psychiater. Und der hat dann nach 2 oder 3 Stunden gesagt, ich kann mit dir nichts anfangen. Was soll's? Hätte er sagen können, da kann man nichts machen. Das wäre ehrlich gewesen.
Ja. Es lag an dir und nicht an der Methode. Oder?
Und dann hat er gesagt, aber ich schicke dich zu dem Dr. Stammler, das war der Leiter der Stadt- und Kinder- und Jugendhilfe in Mannheim, in der Mittelstraße, für den Volksbad. Da war die Stelle und da war der Dr. Stammler der Chef und das war sein Studienkollege und da gehen wir hin. Der kann da vielleicht helfen. Ich musste ja das machen, ich musste ja das über die Gerichtshilfe, musste ist ja das dann gelaufen. Und da bin ich dahin, ja, 2 Jahre lang in die Gerichtshilfe, in die Jugendhilfe. Und dann fand ich das manchmal witzig, was passiert ist. Da musste ich Bäume malen, Waldwege malen.
Okay.
Dann musste ich Kleckse angucken und so.
Oh, so ist ja.
Der Rosche.
Rorschach oder so. Ja, also wenn man eine Banane sieht, ist schlecht. Und so.
Ja. Ja, ich habe dann auch manches gesehen, was dann nicht so gut war. Aber ich fand das manches lächerlich. Aber was macht man nicht alles? Aber der Mann hat so weit gebracht, dass ich zum Schluss geglaubt habe, was er mir erzählt hat. Dass das jeder junge Mann mitmacht, diese Phase. Und wenn nur die richtige Frau kommt, und die Einstellung dazu, da ist das alles vorbei. Jo. Und da ich ja normal sein wollte wie alle anderen und wollte ja endlich, dass das aufhört mit dem Ganzen, habe ich auch ein junges Mädel kennengelernt wir hatten damals eine Jugendgruppe, die erste gemischte Jugendgruppe in Ludwigshafen. Ein großes Dorn im Auge von manchen Pfarrern. Und da habe ich eine junge Frau kennengelernt, wir haben es gut verstanden. Sie war überhaupt nicht auf Sex aus, das war mir ganz lieb und ganz recht. Andere waren da schlimmer oder schneller wie ich. Und wir haben es viel unterhalten, ganze Nächte lang, und haben über alles geredet, konnten über alles reden. Und ihr habe ich dann auch erzählt, was mit mir los ist. Und dann haben wir beide gesagt, ach, wir schaffen das. Das schaffen wir schon. Dann haben wir uns verlobt. Und dann habe ich sie mitgenommen zu dem Psychiater. Und habe dem erzählt, das ist jetzt meine Verlobte. Und dann wurde ich als geheilt sozusagen entlassen.
Und der war wahrscheinlich ganz stolz auf sich, dass er mit seiner Therapie alles ins rechte Licht gerückt hat.
Also Bäume malen hilft.
Dann kam die Musterung, und dann hätte ich ja zur Bundeswehr gesollt. Mein Bruder war, und ich wollte aber nicht. Dann habe ich Kriegsdienstverweigerer gemacht. Das war dann auch nochmal ein großer Akt, wenn man vor...
Das war 15, relativ neu dann
ja, ich glaub, 15 alte Männer da sitzen, die dir erzählen, du hast ein Gewehr in der Hand, du musst deine Mutter... Ja. Na, ich immer gesagt, ich habe nie ein Gewehr in der Hand, ich nehme auch kein Gewehr in die Hand. Es ging sehr lange, aber es hatte damals auch einen guten Pfarrer, der mich vorbereitet hat. Sonst hätte ich die 3 Stunden nicht ausgehalten. Das war 3 Stunden lang. Jetzt hatte ich mein Ding, dass ich Kriegsverweigerer. Und dann kam die Musterung. Und dann habe ich dummerweise gleich gesagt, ich bin Kriegsverweigerer.
Das war total unsympathisch bei uns.
Ja, der Eimer. Und dann wurde ich gleich anders eingestuft in der Ding. Und dann habe ich natürlich Angst gehabt, ich wäre jetzt einberufen für einen Ersatzdienst. Und dann habe ich meine Eltern klargemacht, wenn der Ersatzdienst kommt und dann ist das Geld weg, dann kriege ich bloß so ein bisschen. Und wenn ich verheiratet bin, dann kriege ich ein bisschen mehr. Und da sind sie auch damit mit entlastet. Und da haben sie zugestimmt, dass ich heiraten darf mit 20. Dann habe ich noch eine Bescheinigung gebraucht vom Gericht, dass ich früher heiraten darf mit 20. Da brauchte ich eine Tauglichkeitserklärung. Musste ich dann auch noch zustimmen. Das haben wir alles gemacht. Dann habe ich ein Jahr später geheiratet mit 20. Ja. Aber 6 Wochen danach war ich schon mit dem nächsten Mann. Und da wusste ich, dass diese ganze Therapie, dieser ganze Ding nichts geholfen hat.
Um das Ganze, sagen wir mal, abzukürzen, es hat nichts funktioniert, die Ehe ist dann auch in die Brüche gegangen, aber was ich jetzt sagen will, hat man da vielleicht so ein Gefühl, man hat einfach Jahre vertan oder verloren durch diese ganzen Dinge, oder hat es im Nachhinein denn doch was gebracht?
Einerseits wollte ich ja selber normal sein, weil ich immer dachte, weil es ja immer geheißen hat, das ist was Unnormales, und dann will man ja nicht unnormal sein.
Ja.
Und tut seine Gefühle unterdrücken. Und wenn man dann merkt, das geht gar nicht. Und das eigentlich, was heißt hier normal? Und dann ist man natürlich dann, wenn es ist dann ganz schwer, offen zuzugeben und offen der Welt zu verkünden, das war nichts jetzt. Was die Scheiden, das war der erste in der Familie, der geschieden worden ist. Das hat ja früher auch geheißen, Scheidung gibt es bei uns nicht. Deswegen habe ich ja auch gleich, wo ich nach der Ehe, nach den 6 Wochen, hätte ich ja sagen können, komm Mädel, das wird nichts. Aber dann hat man gesagt, nein, du darfst schon nicht dich scheiden lassen, es geht ja nicht, es geht weiter, das schaffen wir schon. Nach 8 Jahren dann sogar noch ein Kind gekriegt. Und dann hat man immer noch gedacht, es geht weiter.
Also mindestens 8 Jahre eher.
Wenn ja, ich das nach 8 Jahren
ist es. Von 6 Wochen, ja.
Und dann, aber trotzdem ja zweigleisig gelebt, ja. Im Geheimen, dann, das ging dann zum Schluss eben gar nicht mehr. Und dann gab es solche Schwierigkeiten, dass zum Schluss gesagt habe, es funktioniert nicht mehr.
Aber zweigleisig, ja, ich meine, das war nicht ungewöhnlich. Also wenn ich jetzt mal bei Freigeistiges wäre das Elternhaus, also das war, wenn ich jetzt so, als Kind, Oma, das war schon ein Gesprächsthema, dass ihr der Doktor sowieso, ja, also ich meine, dass einer verheiratet ist, hieß jetzt, sagen wir mal, für Aufgeklärte erstmal gar nichts. Ne?
Aber in unserer Familie war halt verheiratet noch ein Siegel. Und jetzt gibt es schon ein paar mehr verschiedene.
Genau.
Ich war aber der Erste, das war halt ist immer so am Ersten. Jedenfalls, ja, ich war dann doch froh, dass ich es gemacht habe. Und ich kann nur sagen, ich habe es machen können, weil ich einen Partner gehabt habe, dann, der zu mir gehalten hat und der gesagt hat, ich stehe zu dir und wir machen das zusammen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten alleine. Und ja, wir sind jetzt seit 1980 zusammen und seit 2010 verpartnert. Und ja, das ist ein anderes Leben. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, soweit. Und deswegen bin ich auch jetzt so weit, dass ich öffentlich sein kann. Das hat alles durch die Ausstellung und durch Markus Hirschfeld Stiftung alles das angeschubst, dass ich gesagt habe, jetzt kannst du reden drüber. Aber ich muss dazu sagen, ich konnte es auch erst, seitdem die Eltern tot waren. Weil ich immer noch im Hintergrund hatte, meine Eltern haben meinen Partner zwar kennengelernt und auch geachtet, aber die Einstellung war halt nicht ganz die, obwohl meine Mutter im Nachhinein, habe ich einiges wieder dann über den Pfarrer gehört, dass meine Mutter sich sogar offen in Gesprächen, wo andere über Schwule geschimpft haben, aber was meine Mutter für die Schwulen geredet hat, was sie mir gegenüber nie gezeigt hat. Und das sind dann die, auch meine Geschwister, die mir gegenüber, sie haben nie was dagegen gesagt, aber sie haben mich auch verteidigt bei meinen Schwagern, die erstmal ganz komisch reagiert hatten. Ich dürfte ihre Söhne nicht alleine betreuen. Da sind sie ausgeklippt, obwohl ich ja mit Kindern, ja.
Das ist aber weit verbreitet aus ja, so der Zeit. Immer früher quasi als wäre das eine ja. Sache. Ne?
Wie ist denn das jetzt, weil du sagtest öffentlich sprechen, ich habe jetzt in deinem Terminkalender zwei Veranstaltungen gefunden, und zwar Gespräche mit Schülern der Schlossschule in Oggersheim und auch mit Schülern des Goethe-Gymnasiums in Germersheim. Wie reagieren denn eigentlich junge Leute heute auf deine Geschichte, beziehungsweise hast du den Eindruck, dass die jungen Menschen heutzutage wesentlich offener, freier und vorurteilsfreier sind?
Vielleicht könnte ich kurz, weil wir chronologisch vorgegangen sind, was ja total faszinierend ist. Ich wollte vorher fragen, dass das erste Engagement Ehrenamtliche so eine Art Aktivist
zu sein, nicht nur das private. Das war die Gruppe GNGRE. Da wurde ich dann, weil der Leiter nicht mehr konnte, weil seine Eltern krank geworden sind, ins Heim gekommen ist, er hat keine Zeit mehr gehabt, und da habe ich übernommen. Und seitdem mache ich das.
Das ist also. Das war 2013.
Genau. Gut, ja, ich wollte nur das.
Und dann gibt es ja mit der Ausstellung mit Sabine Heidemann und so weiter und so fort.
Und jetzt der Schüler von heute.
Ja, das kommt, da muss ich noch dazu sagen, es gab ja dann eine Wiedergutmachung vom Staat.
Ah ja.
Mhm. Und da bin ich aufmerksam gemacht worden von der Magnus Hirschfeld Stiftung wieder. Und dann gab es jahrelang Kampf mit der Staatsanwaltschaft, die erst überhaupt nicht reagiert hat, weil ich gar keine Unterlagen hatte. Meine Eltern hatten die ja alle vernichtet, weil ich geheiratet habe, weg mit. Aber es gab ja dann die Möglichkeit einer eidesstattlichen Erklärung. Aber das ging erst da hin und her mit Gesprächen mit dem Amt der Justiz in Bonn, und es war furchtbar. Ein Jahr lang ging das. Und da hat mir BIS geholfen. Das ist die Bundesinstitution Schwuler Senioren in Köln. Und die haben mit mir das durchgezogen, das Jahr, das ich das Geld gekriegt habe. Und für die war ich dann ein paar Mal als Zeitzeuge unterwegs in verschiedenen Städten, auch in Mannheim, und abgesprochen halt, was passiert ist und dass man da Geld kriegt jetzt, wenn man verurteilt war und so weiter. Und da bin ich mit die Öffentlichkeit mehr gekommen. Und dann habe ich festgestellt, oder ich bin gefragt worden, ob ich auch in der Schule was machen kann. Weil es halt auch Lehrer gibt, die das schon wirklich. Und dann hat mich nach der Bundestagsrede, war ein Schüler da bei dem Treffen nachher, und der hat seiner Lehrerin erzählt. Und die hat mich dann angefragt, und dort war ich dann. Und da ist das erste Mal mit den Schülern gesprochen. Und war ich erstaunt, was für Fragen die hatten. Die Lehrerin hat mit ihnen vorher gesprochen und hat Fragen, was die Schüler haben, aufgeschrieben. Und dann wurde meine Lebensgeschichte gelesen von Schülern. Die Frau Erika.
Ja. Vielleicht die Schule?
Das ist die Schriftstellerin, die Emi und Jaguar geschrieben hat. Erika.
Oh Gott. Egal, das ist nicht so
wichtig. Die hat ein Buch geschrieben, Altener und. Und da hat sie lauter Geschichten von älteren Menschen geschrieben. Und da ein Kapitel ist mein Leben. Die hat mich interviewt, und und das haben wir dann in der Schule vorgelesen, und die Schüler haben darauf dann Fragen an mich gehabt, und es war nicht toll, die Schüler waren gut vorbereitet und die Fragen waren wirklich gut.
Das werden ja immer mehr interessante Geschichten. Was war es für ein Unterrichtsfach? Ne?
Also ich meine, das ist Gemeinschaftskunde, Geschichte und Gemeinschaftskunde, glaube ich. Und jetzt die Schlossschule, die ist aufmerksam geworden über die Frau Heilmann. Und das, die Schlossschule sind ja eine, ich bin früher hat man Behindertenschule gesagt, aber es ist eine Sonderschule.
Förderschule.
Und die will das machen und da wissen wir noch nicht genau, ob es eine Lesung gibt oder ob irgendein Film, was vom Fernsehen schon von mir ein paar Mal gekommen ist, so Kurzfilme oder Kurzberichte und dann auch Gespräch mit den Schülern. Und das nächste von dem Gymnasium, da ist meine Nichte, ist Lehrerin dort und die hat dort erfahren, dass eine andere Lehrerin das Thema aufgreifen will und da hat sie an mich weitergegeben und da sind wir jetzt am Überlegen, ob wir die Rede vom Bundestag oder was wir als Vording nehmen, dass wir dann mit den Schülern. Aber eins ist wichtig, die Lehrer müssen Vorarbeit leisten. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt erzähle ich was. Da muss ein bisschen, schon ein bisschen was vorgesprochen sein. Eins ist klar, unsere ausländischen Mitbürger oder ausländischen, wie sagt man das?
Wie sagt man, mit Migrationshintergrund?
Ja, die sind natürlich durch ihren Glauben ganz anders beeinflusst. Und die machen natürlich ihre mehr Witze drüber, wie, ja, oder nicht nur Witze, sondern die sind dann auch aggressiver, wo es da genug gibt, die nicht, die man auch dazu zählen kann. Aber die dürfen es nicht zu Hause. Ich habe auch im QZM mit jemandem gesprochen, der sagt, meine Eltern dürfen es nicht wissen. Und der andere hat gesagt, meine Eltern wissen, aber die wollen es, dass es ja nicht in der Verwandtschaft rauskommt.
Nein, im es Prinzip hat, heute wie früher.
Damals auch, es ist, und dann war es letztens auch ein Gespräch mit der Jugendgruppe im QZM oder dem Jugendzentrum. Und da haben die Jugendlichen gesagt, ja, wir haben Angst, das mit der Familie zu reden. Mhm. Weil sie wissen, wie die Eltern reagieren. Und das hat mich so erschüttert, weil ich gedacht habe, das ist längst vorbei. Aber es ist immer noch bei vielen eine ganz andere Auffassung.
Wir müssen ja nur nach Russland gucken, wo mittlerweile jede schwul-lesbische LGBT-Community als verfassungsfeindlich angesehen wird, beziehungsweise auch allein schon der Betrieb von Diskotheken, Clubs, Cafés, Saunen oder so weiter und schon unter Strafe steht, beziehungsweise auch in anderen Ländern wie Kenia oder wie andere Länder in Afrika zum Beispiel verschärft.
Polen
auch verschärfte Regelungen gegen Homosexuelle trifft. Das ist ein weltweiter Kampf, der zwar in den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherlich vorangekommen ist, aber noch lange nicht vorbei ist. Und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass wir immer wieder auf diese Dinge hinwirken und Aufklärung leisten, so wie du das machst, eben auch bei den Schülern und Schülern. Eine letzte Frage zum Schluss. Wir gucken in die Zukunft. QZM war immer wieder die Rede, das Queere Zentrum Mannheim. Und die wollen jetzt den CSD in Mannheim 2024 organisieren. Leider hat der CSD-Verein, den es ja auch gibt, sich aus der Planung und Vorbereitung des CSDs verabschiedet. Hast du in irgendeiner Weise auch eine Aktie mit dabei, was den CSD betrifft?
Ja, ich habe beim letzten Fest, wo wir gemacht haben, nach der Parade einen Stand gemacht für unsere ältere Community, also bei GNG und bei BIS. Habe ich einen Stand gemacht und werde ihn auch dieses Jahr wieder machen. Es ist bloß so, unsere älteren Herren, die wollen ja nicht in die Öffentlichkeit, deswegen sind da sehr wenige von uns dabei. Sie gehen auch nicht mit dem Zug mit, weil sie immer noch sich nicht zeigen wollen, weil sie meinen, es wird wieder schlimmer und sie wollen nicht erkannt werden, was ich schade finde, weil es wäre besser, die täten sich zeigen, dann täten die Leute sehen, das sind ganz normale Leute und nicht nur die Paradiesvögel, die auf dem CSD rumlaufen, sondern das sind ganz normale Menschen, aber sie wollen es nicht und man kann sie ja nicht zwingen. Aber deswegen will ich weiterhin so einen Stand machen.
Ja, der Gedanke, es könnte schlimmer werden, ist ja auch was für einen Austausch der Generationen. Ja, weil es gibt ja jetzt so, Probleme sind gelöst, bunte Vögel, Party, Werbeagentur, zwei Einkommen, keine Kinder, alle, also quasi alles
Paletti.
Alles Paletti, ja. Und es hat nie lange gedauert, wenn, sagen wir mal, sich die Zeiten verändert haben. Ne? Also das ist
ja,
durchaus ein Gedanke zumindest, der
ja,
heute, aktuell
ja, gehalten werden muss. Gerade, wo jetzt der Kampf losgeht mit den Parteien, die sehr rechts stehen, müssen wir Angst haben, dass wir die Nächsten sind wieder, die ausgegrenzt werden. Nach den Ausländern kommen wir, das wissen wir genau. Und deswegen haben halt viele Ältere Angst davor. Und deswegen gehen wir auch als Queeres Zentrum morgen auf die große Demo in Mannheim. Und deswegen machen wir auch den CSD. Wir wollen den nicht verkommen lassen, wir wollen den weitermachen, wir wollen zeigen, wir wollen die Stadt damit, wir wollen mehr präsent sein, wir wollen die Stadt, die Geschäfte und alles wollen wir einbinden. Wir sind jetzt am Anfang, wir haben das halt noch nie gemacht als Queeres Zentrum und wir sind dabei mit Arbeitskreisen und Vorbereitungskreisen wirklich da dran zu gehen und das voll zu organisieren. Dazu gehört halt auch Geld, leider, weil alles viel kostet, von Absperrung, von Toiletten, von Auto und von alles und Reinigen, Stadtreinigen, das kostet alles Geld. Und das muss alles geordnet und organisiert werden. Und da sind wir jetzt groß dabei und hoffen, dass das dieses Jahr ein guter Erfolg wird, wie unser Stadtfest am letztes Mal.
Mhm. Ja. Dann so, wünsche ich dir nur viel Energie, Glück und Erfolg, von dem ich einfach mal ausgehe, ne? Nach allem, was ich jetzt hören und erleben durfte, können wir eigentlich nur Erfolg und weiter so wünschen.
Ganz genau. Und vielleicht noch einen Wunsch, ich als Jurist, gerade wo du jetzt nochmal über die rechtliche oder die Situation gesprochen hast, es gibt ja immer noch die Initiative, dass die geschlechtliche Identität in Artikel 3 Grundgesetz mit einfließt. Das wäre natürlich ein großer Schritt in die Gleichberechtigung voran. Und das ist allerdings noch Zukunftsmusik, leider. Aber zumindest mal für den CSD viel Erfolg. Wir großes Ehrenwort, wenn wir die Kommunalwahl erfolgreich bestehen, wovon wir ausgehen, werden wir uns, genau wie im letzten Jahr auch, wieder am CSD als Fraktion beteiligen und hoffen, dass er doch in diesem Jahr doch etwas größer ausfällt, der CSD, nicht nur für Mannheim, sondern für die gesamte Metropolregion und damit auch für Ludwigshafen.
Da die Piraten hatten ja mal einen Wagen, ja, also auch wenn man nichts organisiert, sondern nur mitmachen will, ist es ja schon riesiger Aufwand, ja, mit Sicherheit und so weiter, das wäre Stand auch. Also wir haben
werden würden. Vielleicht fahren wir mit unserem LKW mit einem Roboter.
Genau. Da freuen wir uns sehr.
Gut, dann bin ich sehr dankbar, dass du bei uns warst, uns von deiner Lebensgeschichte erzählt hast, dass wir beim CSD mitmachen dürfen und
danke dir ganz herzlich auf jeden Fall
für deine Teilnahme und viel Erfolg, Gesundheit und Schaffenskraft, damit alles gut bleibt.
Ja, vielen Dank auch für die wertvolle Geschichte. Das ist wirklich,
Dankeschön.
Kann man was mitnehmen. Vielen Dank.